Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Erik Bergkraut. Er ist Drehbuchautor und Hauptdarsteller vom neuen Schweizer Film «Wir Eltern». Aber er spielt nicht alleine mit, sondern auch noch seine drei Söhne. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf von dieser Stunde Roger Schawinski. Mozart zum Anfang mit einem Wort. Bei mir ist ein Bildungsbürger. Also verstehst du dich wahrscheinlich.
Es tut mir sehr leid, dass ich dich als erstes wirklich muss korrigieren muss. So ein gewiefter Journalist, wie du es bist. Das Drehbuch stammt vor allem von der Ruth Schweikert. Und wir haben auch die Regie zusammen gemacht.
Gut, also ich habe ja auch nur eine kleine Ansage gemacht und so.
Aber klar.
Und du bist der Erik Bergkraut, das stimmt?
Ja, dass alle Hinweise deuten auf
dich. Gut, okay. Und wer bist du?
Im Moment bin ich nicht viel mehr als ein Verleiher und Regisseur und plötzlich auch wieder Schauspieler von einem Film, wo in der Zürcher Kinos läuft, im Riffraff und im Movie. Ich bin auch ein Vater von drei wunderbaren Söhnen, von einer starken Frau. Und zusammen haben wir ein kleines Wunder geschafft. Wir haben einen Film gemacht, der ausgeht von tatsächlichen Motiven, die aber vollkommen in die Komik hinein übertragen sind. Und Leute
kann man sehr bleiben jetzt ein bisschen noch bei dir? Ja. Der Werbespot kann ja nachher noch
das
kommen.
Das ist gut.
Nein, aber als Mensch, oder? Wie würdest du dich beschreiben und als privater Mensch, als Berufsmensch etc.?
Ich würde über mich sagen, dass ich mit 61 noch sehr neugierig bin und in keiner Weise das Gefühl habe, ich habe eigentlich schon gemacht, was ich gerne will.
Nein, was hast du denn gemacht, das, was du nicht willst?
Auch das nicht, aber es ist viel Try and Error. Und ich habe eigentlich lange gebraucht, um mir ein bisschen mehr Sachen zuzutrauen, wo mir wichtig sind.
Ah ja, und warum hast du das bis jetzt noch gemacht? Fehlendes Selbstvertrauen?
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Respekt. Ich habe gelernt, ich musste lernen, wie viele Leute mit wie viel Anmassung auch Sachen angehen, um sozusagen mein Brückli bauen.
Aha.
Aber dass ich jetzt biografische Stoff habe, in einem Buch, Paradies möchte ich nicht, und jetzt im Film, das ist völlig neu.
Aber wieso jetzt gerade gleichzeitig, nach all diesen Jahren, bricht es aus dir raus, Geschichte von deiner Familie, also wo du herkommst, und Geschichte von der Familie, wo du jetzt drin lebst und so, dass das plötzlich an die Öffentlichkeit von dir gedreht werden muss.
Beides hat sehr viel Form. Die Familiengeschichte ist eine Komödie, wir spielen auch nicht uns selber. Das Buch habe ich auch probiert, eine strenge Form zu finden für die Familiengeschichte von meinen Eltern, die sich in Zürich 1943 kennengelernt haben. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich habe in meinem Berufsleben sehr viele anderen zugelassen. Dokumentarfilm machen heisst zuerst mal lang zuhören.
Ist das schwer? Also mir fällt es natürlich schwer.
Dein Temperament, ich teile dein Temperament zum Teil.
Ja.
Ich bin nie ein traditioneller Schweizer Dokumentarfilmer gewesen, wo drei Tage lang kein Wort sagt, damit etwas Pures entsteht.
Mhm.
Aber gescheite Leute, die mehr wissen als ich, zulassen und lang zulassen, das finde ich lässig.
Gut, also
nur irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, jetzt kann ich mal probieren, an mir selber mehr zuzulassen.
Also dann reden wir doch über dein Elternhaus. Also das ist ja schon speziell. Dein Vater war in der Fremdenlegion. Viele Leute wissen heute gar nicht mehr, was das ist. Kannst du das erklären?
Mein Vater war ein Wiener Jude, der 1938 das erste Mal probiert hat, in die Schweiz hineinkommt, der berühmte Stempel abgewiesen bekommen hat in Basel. Im Dezember, am 10. Dezember 1942, in Jussy bei Genf, hat in die Schweiz rein dürfen. Die Schweiz hat die ganze Familie aufgenommen. Das ist ganz toll. Sonst gäbe es mich auch gar nicht. Die beiden Erlebnisse prägen mich. Nämlich, es hätte leicht schief gehen können. Und dazwischen war er in Frankreich. Er hat gegen Hitler kämpfen. Die Fremdenlegion ist damals ja ein Teil der französischen Armee gewesen. Und man hat gedacht, niemand hat gedacht, dass Frankreich so schnell den Krieg verliert.
Aber wo hat er dann gekämpft? In Frankreich?
Er hat nicht gekämpft, und er war in Nordafrika gewesen und
hat sich auf den Krieg vorbereitet.
Absolut, absolut. Also es sind sehr viele Abenteurer da gewesen. Der Unteroffizier ist ganz kurios. Das kann man alles in meinem Buch auch nachlesen. Viele Unteroffiziere waren auch Deutsche, Nationalisten. Und dann sind plötzlich sehr viele Flüchtlinge gekommen. Jüdische Flüchtlinge, Kommunisten, Sozialisten oder solche, die beides waren. Und wollten sich vorbereiten auf den Kampf. Und niemand hat gedacht, natürlich, dass das dann Frankreich so schnell in die Knie geht. Wobei mein Vater hat das schnell gesehen. Die Fremdenlegion, die haben irgendwie ein Gewehr gehabt aus dem 19. Jahrhundert. Und es ist aber
also, hat er kein dramatisches Erlebnis gehabt, dieser Fremdenlegion? In dem Fall. Er hat einfach ein bisschen in die algerische Sonne können geniessen.
Das glaube ich nicht, aber sein grosses Drama war Wien. Plötzlich der Anschluss, plötzlich die Schulkameraden, die nichts mehr von ihm wissen. Und praktisch das Gleiche nochmal, ein paar Jahre später, in Vichy-Frankreich, in Limoges, wo er dann nach der Legion zurück ist, wo er es zuerst noch ganz angenehm hatte. Und plötzlich haben dort auch die antijüdischen Gesetze angefangen. Das ist Trauma. Ich glaube, die Fremdenlegion, sich dort durchmetzen, als ganz junger Mann, der Code, der harte Code der Kriminellen, da ist er, glaube ich, eher aufgeblüht.
Ah, ja, wirklich? Hat er über das erzählt?
Ja, er hat sehr viel erzählt über das.
Und wie war es? Auch im positiven Sinne?
Positiven Sinn würde ich nicht sagen, aber er ist sehr sportlich gewesen, das ist schon mal wichtig gewesen. Und das
ja,
ist,
das hat es gebraucht.
Das hat es gebraucht. Und das ist, du hast müssen den Code erkennen. Du hast müssen wissen, wo du spürst und wo du die Brust rausstreckst. Und ich glaube, das hat er ganz gut gehört.
Als er dann in die Schweiz kam, was hat er gemacht?
Mein Vater hat angefangen Jura studieren in Wien und hat dann ganz viele verschiedene Berufe gehabt und ist am Schluss Bauzeichner gewesen. Und eigentlich ist mein Buch auch «L'histoire des petits gens» in einer gewissen Weise.
Eben, und deine Mutter, die kommt ja von Zürich Albisrieden.
Richtig.
Und wie du dort schreibst, ist sie, glaube ich, als junges Mädchen missbraucht worden. Hat sie das über dich erzählt?
Ich weiß nicht, warum du jetzt gerade auf das gehst. Ich habe probiert, lucid und auch zugewandt über meine Eltern und über ihre Ehe zu schreiben. Und was du gerade ansprichst, ist ein Teil, der dazu gehört. Aber das Stärkste ist, dass das eine 16-jährige Protestantin war, die absolut anti-Hitler war, die im Schauspielhaus war, die Sachen schauen und sich verliebt hat in den Migrant. Und die Gesetze waren damals so, dass eine Schweizerin Staatsangehörigkeit verloren hat und staatenlos geworden ist. Also sie ist kompromisslos in die Beziehung hinein, ohne jetzt mit dem Rechenschieber auf irgendetwas zu
schauen. Aber ihre Familie hat das optimal nicht gefunden?
Nein, aber ich würde fast sagen, dass die jüdische Familie von meinem Vater noch mehr Mühe gehabt hat mit einer nicht-jüdischen
Wieso Partnerin. Sind sie noch sehr religiös gewesen, oder sogar orthodox?
Nein, aber du weißt doch, Roger, dass auch bis in heutige Tage, auch in sehr aufgeklärten jüdischen Familien, die Ehe mit jemandem nicht-jüdischem ein riesiger Schritt ist, völlig unabhängig vom Grad von Religiosität.
Wie bist denn du aufgewachsen? In welcher Religion?
In keiner.
Ja?
In keiner.
Und wo ist deine Identität?
Es würde jetzt sehr pathetisch klingen, würde ich sagen, gespalten. Ich lebe ganz gut, weil ich finde, der Entschluss von meinen Eltern 1943 über alle Grenzen hinweg, sich zusammenzutun, das finde ich mutig und kühn. Es sind auch Schwierigkeiten, die da drin liegen, das ist klar.
Aber dass du dich dann mit deinen Dokumentarfilmen vor allem auch um Menschen kümmern, am Rand der Gesellschaft, bei unserer Gesellschaft, Tschetschenien, Russland etc. Hast du das Gefühl, es ist ein Zusammenhang mit dem, was du da die Heim mitbekommen hast?
Ohne jeden Zweifel. Ich meine, jeder nährt sich doch irgendwie, was ihn sozialisiert hat. Aber ich habe nie das Bedürfnis gehabt, darum eben bis jetzt, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, direkt biografisch auf das einzugehen. Aber natürlich, le silence qui tue, was in Tschetschenien passiert ist, ist so grauenvoll. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, auch dass Journalisten abgeknallt werden, da regt man sich gar nicht mehr gross auf. Die Welt hat jetzt nicht in Sachen Menschenrechte einen grossen Sprung gemacht in den letzten 15 Jahren. Aber natürlich hat mich das sozialisiert.
Was hast denn du gelernt, Erik?
Ich habe nur ein Diplom, nämlich Schauspieler. Schauspieler an der Schauspielakademie, gerade bei dir um die Ecke, an der Winkelwiese mit Felix Rellstab.
Felix Rellstab, der große Felix Rellstab. Den habe ich auch erlebt noch in der Mittelschule. Wo soll denn Otto oben auf dem Motorroller Lotto vorspielen, um die verschiedenen O's zu lehren? Stimmt?
Ja, aber mir fällt etwas anderes ein, gerade bei dir um die Ecke. Eine von deinen Lieblingsanekdoten ist, dass Therese Giese aus dem Schauspielhaus
die große Schauspielerin.
Die große Giese. Und da stand eine Prostituierte, ganz stark geschminkt und Ute Giese sagte, die darf, wir dürfen nicht. Und das finde ich sehr interessant. Ja. La réalité dépasse la fiction. Das empfiehlst du auch mit meiner Art, jetzt einen Spielfilm zu machen, der sich durchaus nähert aus Sachen, die es im Dokumentar
ist. Okay, ich weiss, du willst jetzt über den Film reden.
Nein,
Musik
nicht nur.
Und reden, ja, wir haben ja viel Zeit. Wir haben so viel Zeit in diesem Radio, haben wir eben noch so viel Zeit zum Reden, um einen Menschen kennenzulernen, um ein Werk kennenzulernen. Was ist der zweite Titel?
«Avec le temps», das ist ein unglaublich schönes Lied, wo der Leo Ferré singt, wo Dalida singt, ein bisschen kitschig. Und da singt der Bertrand Cantat, wo ja, seine geliebte Marie Trintignant getötet hat und im Gefängnis war. Und er singt zwar «Avec le temps, tout passe», aber eigentlich sagt er permanent «Tout ne passe pas avec le temps».
Aha, das heisst auf Zürichdeutsch?
Das heisst,
es gibt Sachen... Für die nicht so frankophon sind wie du?
Es gibt Sachen... Es gibt Schmerz, der geht nie vorbei. Das gibt's auch.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien. Entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps. Sa taille, une de ses gueules, à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule.
Also ich blende jetzt das ein bisschen brutal aus, obwohl du als halb Pariser, kann man sagen, du wohnst ja dort sehr oft, wahrscheinlich das schrecklich findest. Also, du willst von deinem Film erzählen.
Dir verzeihe ich alles.
Gut. Nein,
ich wollte sagen, beim Filmschnitt muss man ja die Musik dauernd ausschneiden. Und meine Komponistin, ich arbeite nie so, dass sie den fertigen Film sieht und dann die kleinen Fetzen komponiert, sondern sie komponiert wirklich etwas kreativ und ich dann zum Teil sogar den Schnitt. Aber darum, das Ausblenden ist kein Tabu.
Also, du hast einen ganz speziellen Film gemacht, oder ihr, muss ich jetzt sagen, mit dem nicht sehr speziellen Titel «Wir Eltern». Das ist ein wenig schwach, oder?
Was hast du gemacht?
Keine Ahnung, ich war einfach...
Du bist besser als ich im Mann.
Nein.
Das nächste Mal frage ich dich gerne.
Nein, aber gut. Aber finde ich es nicht so wahr. Also, «Wir Eltern» hat es da nicht eine Zeitschrift gegeben, was gut, aber das ist ja vielleicht auch das Thema vom Film, natürlich, ganz klar, wo ganz speziell ist. Also du bist was? Du bist mit Drehbuchautor, müssen wir jetzt festhalten, ja. Deine Frau oder deine Lebenspartner, ja. Bist nicht verheiratet,
oder? Doch.
Ah, gut. Okay.
Du hast mir gesagt, wir sagen bürgerlich.
Gut, okay.
Es ist auch ein Film über das neue Bürgertum.
Ja, sozusagen. Aber so das die linksintellektuellen, rot-grünen, besseren Menschen, guten Menschen etc., die drei Kinder haben oder drei Buben haben. Und das Ganze ist eine Art Tohuwabo.
Hast du dann nicht gefunden, es ist voller Selbstironie? Genau, über die soziale Schicht.
Logisch.
Die Politikerin, die SP-Frau, die lügt, die sagt 50-50, bei uns stimmt alles. Und dann sieht man im Film durch, dass es nicht stimmt.
Ja, gut. Also, das ist ja logisch, dass es solche Sachen drin hat. Man muss es vielleicht noch erklären. Und du bist also Regisseur. Regisseur mit Drehbuchautor, sagen wir es zum dritten Mal, lassen wir jetzt, und Hauptdarsteller. Und hast deine drei Buben, zwei um die 20 rum, einen kleinen um die 12, hast du da ins Feuer geschickt.
Genau.
Und
gnadenlos verheizt.
Finde ich nicht. Nein, finde ich nicht. Das finde ich nicht. Aber immerhin, es ist natürlich, das Budget kann man natürlich auf die Art und Weise massiv reduzieren.
Du denkst immer zuerst das Geld.
Oder? Nicht immer, nein. Wenn du einen Film machst, das ist eine von den teuersten, was soll ich sagen, Kunstformen.
Nein, natürlich.
Und
nein.
Wenn man es dann noch in der eigenen Wohnung trägt.
Es reizt mich einfach immer, dir Parole zu geben. Ich wollte jetzt aber probieren, ernsthaft zu antworten. Also. Der Film hat sowieso ganz ein kleines Budget, von Anfang an.
Eben, das merkt man
und
auch.
Und wesentlich haben wir auch noch eingeschossen und wir verleihen den Film jetzt selber. Darum ist es, we do care, was jetzt passiert.
Ja.
Nein, es ist so, dass das eine erfundene Geschichte ist, tatsächlich, die auslotet die Unwägbarkeit von der Erziehung. Weil die Erziehung ist kein Feld für Besserwisserei in meinen Augen. Viele Eltern wissen das, viele erkennen sich auch drin. Und da ist tatsächlich ein bisschen Karikatur, dass die Eltern, gut meinenden Eltern, sich wahnsinnig viel lassen bieten von diesen Kindern. Und das wird immer schlimmer und grotesker. Und das ist die Grundidee von der Ruth. Schweikert. Die Grundidee ist, dass am Schluss die Eltern sozusagen fliehen von den eigenen Kindern in eine Souterrainwohnung und ihre Jüngste praktisch wie eine Geisel mitnehmen. Das Ganze aber...
Das ist jetzt schon fast ein Spoiler gewesen, also. Das habe ich jetzt gedacht, das erzähle ich nicht.
Ja, du bist so ein alter Fuchs. Und ich bin ein naiver Künstler dir gegenüber.
Nein, gut. Also gut. Also in diesem Film kommen ja nicht nur die Leute vor, sondern es gibt auch noch Fachleute, sogenannte Fachleute, die irgendwelche Quotes abgeben. Zum Beispiel der Remo Largo, oder? Wo da unter anderem Folgendes sagt. Also wenn ich das zusammenfasse, die heutigen Kinder, die haben es schwer, weil man sagt ihnen immer, was sie zu tun haben. Und sie lernen gar nie, Verantwortung zu übernehmen. Ist das auch deine Erfahrung?
Also, das Theaterstück, das du zuerst schreiben wolltest, heisst «Die grosse Angst». Und zwar die Angst, von den Eltern loszulassen, die kennen sehr viele, und auch die Angst, von den Jungen in die Welt rauszugehen. Und ich finde schon, die Jungen heute leben nicht in einer Zeit, wo das Abenteuertum und Träume gerade auf der Straße liegen. Man kann ja nicht mehr noch mal Auto stoppen heutzutage.
Eben, das haben wir früher gemacht.
Ich finde auch. Und wir haben es also überlebt. Wir haben es ganz gut überlebt.
Nein,
wir leben schon in einer Welt, wo alles kontrolliert wird und überwacht wird und Freiräume, die sind nicht einfach da und der Ausbruch, ich meine, es gibt schon auch junge Leute, die das machen, aber sehr viele, da gibt es ja viele Statistiken, bleiben viel länger daheim.
Aber da gibt es das Zitat, wo der eine sagt von diesen Söhnen, die haben uns keine Geborgenheit gegeben, darum bleiben wir so lange.
Das ist verrückt, gell? Das ist immer ein sicherer Lacher.
Aber nein, ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich wahrscheinlich auch erlebt. Das haben wir nicht erfunden.
Es gibt tatsächlich, also das ist vielleicht noch wichtig zum Film, so erfunden, die Story ist, wir haben eine Matura-Arbeit geschrieben für unsere Söhne, wie es im Film der Fall ist.
Aber geholfen.
Es hat, ich meine,
korrigiert
kennst denn du Roger Zürcher, Eltern von Gimmischülern, die nicht irgendwie geholfen haben bei der Gimmi?
Ich habe auch geholfen, gebe ich
du
zu.
Du hast auch geholfen.
Aber ich finde,
du bist ins gleiche Gimmi gegangen, wo meine beiden Söhne, Tante Engi.
Gut,
ja,
also,
ich
bin dann in die Tanzschule gegangen. Aber das ist ja auch ein Thema, das man aufgreifen könnte. Es hat eben so linksintellektuelle Eltern, die alles machen, dass ihre Kinder ins Gymi gehen.
Machen das nur die Linksintellektuellen?
Die Rechten vom Zürichberg natürlich auch.
Die machen das, glaube ich, schon ein bisschen
genau.
Länger.
Aber auch, oder?
Ja, ja.
Und dann helfen sie natürlich und versuchen sie zu stützen und so weiter. Und das tut eigentlich das verschärfen, wo eben Leute mit dieser Ideologie irgendwie beklagen, nämlich, dass die Unterschicht keine Chance haben, ins Gymnasium zu kommen, oder?
Ja, das ist schon sehr komplex in Zürich. Und wie der Druck, also ich meine, ich muss auch sagen, das Zürcher Gymnasium-System finde ich irgendwie schwer verständlich. Mit dem doppelt Kompensieren von schlechten Noten, während du immer einen Vierer hast, dann kommst du durch. Und unsere Söhne sind intensiv durch die Pubertät gegangen. Das kann ich schon so sagen. Aber ich glaube auch, wie sie auf dem Weg sind, starke Persönlichkeiten zu werden. Und sie haben sich sehr stark mit uns gerieben. Und dann sind es noch Zwillinge, die oft zusammengesteckt haben. Und es hat tatsächlich Momente gegeben von Verzweiflung. Aber das haben viele Eltern. Was glaubst du, wie viele Leute nach der Projektion zu uns kommen und sagen, endlich sehen wir einmal, wir gehen mit dem offensiv um. Also, wir sagen ja auch alles, was sie schon über andere Familien wissen wollten und zu fragen wagten. Woody Allen-Zitat mit dem Sex. Ich glaube auch, wenn man gegen Russen immer sagt, alles ist in Ordnung, alles ist clean, dann kann das, der Druck viel grösser aber werden. So das ist nicht das Links-Rechts.
Ist klar, aber so wie es bei euch ist, ist also immer ein Puff in der Wohnung. Niemand räumt auf, man schreit sich gegenseitig an, alle sind frustriert. Und alle sind überfordert.
Aber alle haben sich auch gern.
Ja, aber
alle haben sich gern.
Aber es ist kein Fun.
Ja, es gibt schon ein paar Momente von Fun. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Cowboy-Szene.
Ja,
oder
ja. Das ist ja, ein, gut, ein das Film. Ist ein bisschen aufgesetzt. Aber gut, das ist doch etwas, wo offenbar du hast wollen transportieren. Dass man sagt, es ist einfach wahnsinnig schwer in der heutigen Zeit, auch in so einer Wohnung, wo es eben viele Zimmer hat und in so einer Siedlung, wo vielleicht ökologisch sogar gescheit gebaut worden ist, ein gutes Leben zu führen und die Kinder auf eine gute Basis zu bringen.
Nein, Roger. Unser Ziel war, und das, glaube ich, löst sich ein, ist, dass die Leute können lachen können. Dass man über sich selber kann lachen kann, so über seine eigenen Fehler. Du musst mal jetzt ins Kino gehen, es wird sehr viel klar. Gut. Aber es ist nicht ein Auslachen. Es ist, ich glaube, die Erziehung ist kein Feld für Besserwisserei und das hat überhaupt nichts zu tun, glaube ich, mit links oder rechts. Dass das sehr komplex ist, wie man seine Kinder, ich weiß nicht, wie das bei dir gelaufen ist, ist eine komplexe Sache, wie man seine Kinder begleitet und was für Vorstellungen man hat, wie sie sollen werden und dann sind sie anders und hin und her.
Eben,
her
und hin. Eben. Wenn dann der Sohn, der kann ja gar nicht ein Gimmi wählen, aber die Eltern wollen, dass es Gimmi. Ja. Aber da kommen eben so Lehrsätze von eben Fachleuten, da heisst zum Beispiel, es gibt drei Arten von Nein. Das spontane Nein, das verhandelbare Nein von den Eltern und das kategorische Nein. Kannst du das erläutern, was das ist?
Ja, also es gibt vielleicht eine gewisse Schwierigkeit bei Eltern, die wollen geliebt werden von ihren Kindern, wirklich einfach anstehen, Nein zu sagen. Und das ist etwas extrem Wichtiges. Und da hat er recht, ich glaube, das stimmt. Aber zu diesen Experten möchte ich noch etwas sagen. Einerseits haben wir wollen, kluge Sätze haben und andererseits der Remo Lago sitzt bei uns im Badzimmer auf der Kante. Der Henry Gutmann sitzt im Puff. Ich kann ein bisschen vom Sockel oben abholen, die Klugheit auch, aber sie gleichzeitig an Bord holen.
Mhm. Aber wie kann jetzt, um beim Thema zu bleiben, wie kann man unterscheiden zwischen dem kategorischen Nein und dem verhandelbaren Nein? Wenn man eben in einer Situation ist und dem spontanen Nein, als Vater oder als Mutter, muss man hier und da sagen, nein, da gibt es gar nichts, darüber zu reden. Und dann beim anderen eben wird verhandelt und so weiter. Wie kann man das unterscheiden? Also, um eine Linie zu haben.
Ich bin ja nicht Erziehungsexperte, sondern wir haben uns selber als Beispiel genommen und ein bisschen angestellt mit dem, was vielleicht gut ist und weniger gut ist. Ich glaube, man darf auch Fehler machen als Vater. Das ist eigentlich eine wunderbare Erfahrung. Und es geht immer weiter mit Kind. Und wenn man vielleicht ein impulsives Nein sagt, wo man nach 5 Minuten merkt, das ist, ich bin ein impulsiver Mensch, das bin ich zum Beispiel, und das ist nicht genau richtig gewesen, dann kann man darauf zurückkommen.
Aber ich frage dich jetzt trotzdem, weil du dich ja eben nicht nur als Vater, sondern eben auch als Drehbuch-Mitautor zum vierten Mal und als Regisseur mit dieser Thematik beschäftigt. Das heißt, zum Beispiel eine Szene drin, wo die beiden beim 20. Geburtstag von ihrem Grossvater 80'000 Franken bekommen. Ziemlich eine wichtige Szene. Findest du das gut, dass Kinder in diesem Alter so viel Geld bekommen?
Nein, absolut nicht. Das Ganze ist ja auch das Gleichnis über den Umgang mit Freiheit. Das ist auch der Challenge für junge Leute. Einerseits so viel Freiheit aussuchen zwischen 20 Joghurtsorten im Supermarkt. Aber ist denn das wirklich? Nein, das überhaupt nicht.
Ich finde das verheerend.
Ja, das ist
das überfordert doch die absolut. Total. Und ich kenne also viele Familien, wo es nicht um 80'000 Franken gegangen ist, sondern um viel grössere Beträge. Das hat die jungen Leute kaputt gemacht.
Absolut. Also, aber das ist ja nicht ein Postulat.
Nein, ich weiss.
Also im Gegenteil. Ja. Das ist eine Versuchsahnung, wie geht man mit Freiheit in der Wohlstandsgesellschaft sehr zugespitzt, aber sehr gut meinend. Wir haben tatsächlich etwas in Rot-Grüns genommen, weil das ist ja nicht überraschend, dass wir uns eher dem zugehörig fühlen. Aber das könnte auch, abgesehen von das Rot-Grüne, das ist das neue Bürgertum. Schau doch mal, meine in Deutschland sind die Grünen.
Bei den Wahlen, die heute ja kommen, und so werden die wahrscheinlich nicht verlieren.
Nein.
Aber eben, der Grossvater hat ja etwas Gutes machen wollen. Er hat sich als grosszügiger Mensch zeigen und hat gesagt, ich gebe es lieber mit warmen Händen als mit kalten Händen. Er ist ja dann später auch so im Sterben, erlebt man. Hat also das noch als letzte Tat gemacht, aber vielleicht etwas Schlechtes.
kann sehr gut sein. Also er hat eine schwierige Aufgabe gestellt, seinen Enkel umzugehen mit so viel Geld.
Also deine Frau, die nicht deine Frau ist im Film, übrigens, du hast einige Bettszenen und so, und deine echte Frau hat das zugeschaut, weil du mit der Schauspielerin dort im Bett ein bisschen rumgekuschelt und so hast.
Sie ist immer wieder dazwischen reingekommen, hat interessante Vorschläge. Da, weißt, Roger, das nennt man professionelle Arbeitsbeziehung.
Ja gut, also ja. Jetzt kommt so ein bisschen verschmitzt Lachen, also irgendwie, das hast du nicht sehr ungern gemacht, die Szene. Große Pause.
Tatsächlich, wir haben jede Szene 7-8 Mal gespielt.
Es ist ein
durchaus durchgestylter Film, der nichts zu tun hat mit TV-Reality. Da könnte man jetzt lange drüber reden. Und tatsächlich habe ich es schwierig gefunden, die Liebesszene so oft zu spielen. Mhm. Gut, ich habe früher eine Liebesszene gespielt, wo ich noch aktiverer Schauspieler
war. Ja, aber das war ja vor 30 Jahren. Gewesen.
Eben, ja.
Eben, als 30-Jähriger ist man jugendlicher Liebe, aber mit 61 ist man ein bisschen aus dem Genre rausgewachsen.
Ich habe es sehr interessant gefunden. Das spielen. Und weißt, Elisabeth Niederer kenne ich sehr lange. Und da ist nichts, da sind keine komplizierten Sachen im Hintergrund und die beiden Frauen.
Das heisst, du kennst sie sehr lange. Was soll jetzt das für eine Bemerkung sein, im Zusammenhang?
Dass ich gefunden habe, wenn ich intime Szenen spiele, hilft es mir, wenn es jemand ist, wo es keinen Puff gibt, wo genau weiss, wer tot ist, wer ich bin. Und auch, dass man ein Schauspieler muss, selbstverständlich. Ich habe auch wieder gespürt, warum ich Schauspieler oder bin. Der Vater ist ja viel weicher, als ich zum Beispiel glaub, bin. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Aber es ist unglaublich spannend am Schauspieler sein, dass du bestimmte Seiten viel grösser machst.
Er ist das weicher, ist, weil seine Söhne tougher sind,
vielleicht,
oder?
Ja.
Und das ist vielleicht, dann nicht vielleicht so erbaulich für alle. Machen wir zwischen deine Musik, eben. Wir kommen da vom einen zum anderen. Ich habe noch andere Sachen bemerkt in diesem Film.
Sehr gespannt.
Was heisst, den Namen kann man fast nicht vergessen vom Titel, wie Eltern. Also, was ist der nächste Titel?
Jetzt kommt etwas, ein Lied, das ich unglaublich liebe. Leonard Cohen liebe ich sowieso. Von seiner letzten CD «You Want It Darker». Ich finde, der Cohen ist immer besser geworden, je älter er wurde. Ich habe ihn immer schon gut gefunden.
Großartig. Ich habe sein letztes Konzert im Hallenstadion gesehen. Mit über 80. Und noch total präsent. Total gut. Und die Stimme war noch da gewesen und hat sich auch noch bewegt und ist angeknüllt und so. Gentleman vom
Zugabe. Ich habe in Basel gesehen vor ein paar Jahren. Also auf jeden Fall, und ist einfach künstlerisch, finde ich, immer noch besser geworden.
Genau. Es gibt Leute, die sagen, ich gleich irgendwie, wobei ich das nicht gesehen habe.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich hätte dir fast Leonard gesagt.
Okay. Hören wir uns das an. You want it darker? Leonard Cohen.
Didn't know I had permission to murder and to maim. You you want it darker.
Leonard Cohen und bei mir ist der Erik Berggrat. Also, in diesem Film gibt es Szenen, die mich ein bisschen überrascht haben. Also, beispielsweise, die Frau, also deine Frau, die Mutter, will den Sohn rausrühren und sagt, du musst jetzt raus. Hast du das in der Realität auch schon erlebt?
Ich habe das Gefühl, dass einer von unseren Zwillingssöhnen tatsächlich uns hat provoziert, bis wir sozusagen immer näher dran gekommen sind, ihn rauszuschmeissen. Und jetzt kann ich dir wirklich etwas sagen. Der Sohn ist vor 6 Wochen ausgezogen. Und ich bin nicht sicher...
Im Zusammenhang mit dem Film?
Ich kann mir das gut vorstellen.
Weil im Film ist er eben ein Störenfried und so. Das spielt er dort, aber offenbar... Es ist eben doch autobiografischer, als du es wolltest anhaben.
Ja, weißt du, also, ja, ich glaube, viele künstlerische, wenn ich das Wort jetzt darf benutzen für das Werk, arbeiten, leben ja davon auch, dass man sehr persönliche Sachen, persönlich, aber wie soll ich sagen, nicht egozentrisch. Das ja. ist in einer, und tatsächlich hat in dem Fall der Film aufs Leben zurückgeschlagen. Es hat wie... Die Situationen zu spielen und übertrieben zu spielen, hat, glaube ich, uns allen ermöglicht, das eigene Leben noch mal ein bisschen anders anzuschauen.
Eben,
wenn
man sich dann viele Sachen erst klar wird.
Ja,
weil normalerweise,
das hat die Dimension.
Wenn man so einen Film macht,
hat die Dimension.
Eben, wenn man so einen Film macht, tut man castet. Du hast nicht castet, du hast einfach deine 3 Söhne genommen und hast gedacht, die können das.
Wenn ich denke, ja, ja. Wie sie alle viel schon Theater gespielt haben, wenn ich nicht das Gefühl hatte, sie haben das nötige Talent, hätten Ruth und ich sie gar nie gefragt. Und nachher haben wir sie säuferli Schritt für Schritt, sie haben zum Teil auch Vorschläge gemacht für Textsachen, auch sehr scharfe Sachen sind von innen gekommen. Das ist ganz klar. Ja, das, aber Spielen hat etwas Befreiendes.
Und, ja, aber haben sie dann eben, wenn dann die ersten Reaktionen gekommen sind und die Zeitung hat man darüber können lesen, noch eben im Kino, die ersten Vorführungen, hat das etwas wirklich ausgelöst? Diskussionen?
Also
müsste am Familientisch?
Ja, ja. Also müsste ich sie selber fragen. Die Leute sind immer sehr erstaunt, wenn sie auftreten. Ich muss jetzt fast sagen, wie wohlerzogen sie wirken. Und zurückhalten völlig anders
im Film,
als im Film.
Die ganze
ja,
Zeit.
Ich will nicht sagen, dass sie das nie gemacht haben, aber es gibt bei allen 3
ein Bewusstsein.
Ich kann einfach Höhen. Nicht, weißt, ich kann, es kratzt mich immer im Hals, wenn ich nie geraucht habe. Und
okay.
Nein.
Nein, ich will schauen, weil es gibt so eine Szene, eben, wo du mit denen so mit Schwert rum, ja, habe ich das Gefühl, so eine Art ein fraternisieren, um zu sagen, ja. Ich bin auch noch jung und auch noch wild und so weiter.
Ja.
Und das gemeinsame Kiffen wäre dann vielleicht so ein anderes Ritual. Das hast du nicht gemacht.
Nein.
Okay, also im Film wird auch noch gesagt, dass die Pubertätsphase der Kinder die schwierigste Phase ist in einer Nähe. Dass es gut ist, die beste Phase ist, bevor das Baby kommt, dann kommt eine schwierige Phase, dann kommt die Pubertätsphase.
Ich weiss schon, wo deine Frage anzielt.
Also, dann muss ich sie beantworten.
Nein, das sagen die Experten, dass die Pubertät länger geht und Adoleszenz noch mal länger. Wirklich bis 5, 6, 27 sehr oft.
Das ist aber nicht meine Frage.
Das weiss ich doch, dass das nicht immer doch...
Nein.
Kann ich doch 4 Sekunden irgendwie mehr erbauen zum Antworten.
Nein,
ich finde es nicht. Ich weiss doch, was du wissen willst.
Was?
Ob ich auch finde, es sei für eine Nähe eine schier unerträgliche Belastung, wenn Kinder umspringen und dann noch pubertieren. Hast du nicht das fragen?
Nein.
Oh, sorry.
Das ist unglaublich. Also nein. Das heisst, es gibt eine 4. Phase, nämlich wenn die Kinder das Haus verlassen und dann geht es dir eh wieder gut.
Da zweifle ich dran.
Aha.
Statistisch. Das glaube ich nicht.
Der Herr
Henry Gutmann sagt
gut,
das.
Hat gesagt, 4 Studien haben das bewiesen.
Das glaube ich irgendwie nicht.
Aber hoffst du ein bisschen auf diese Phase auch?
Ja, also ich bin jetzt nicht in einem so desolaten Ehezustand, dass ich hoffe, dass die Kinder ausziehen, damit meine Ehe wieder ein bisschen interessanter
wird. Aber die Ehe.
Ich finde das ein unglaubliches Abenteuer, auch mit den Schwierigkeiten. Das ist toll, finde ich, an der Elternschaft, dass man durch Schwierigkeiten, die jede Familie hat, durchgeht und durchkommt.
Genau.
Und in Liebesbeziehungen kann man immer noch schnell sagen, oh, jetzt langt's mir, schießt mir an, fertig. Und mit Kind bist du gezwungen, einfach das immer weiter zu machen. Und das finde ich sehr, sehr aufregend.
Gut, also es gibt dann noch andere Szenen, wo ich denke, das ist jetzt aus eurem Leben raus. Nämlich eine Art Selbsttherapie. Jeder darf 3 Minuten reden, der andere muss still sein und darf nur über sich selber reden, was noch sehr schwierig ist. Und eben du, oder?
Das wäre für dich schwierig wahrscheinlich. Ja,
nein.
Wenn du das mit deiner Frau willst,
das machen wir hier und da.
Das Gleiche auch.
Ja, sicher.
Also,
darum frage ich,
woher
kommst du auf das Ganze? Das haben wir offenbar schon gemacht im wahren Leben und dann im Film eingebaut.
Haben wir gemacht. Wobei, also, ich habe mich gerade noch mit Ruth vor 2, 3 Tagen unterhalten. was wir im realen Leben auch durchgegangen sind, manchmal war irgendwie ein paar Stufen härter gewesen, als was wir da ein bisschen karikieren. Mhm. Ich finde tatsächlich das etwas Tolles, einem Partner zuhören oder irgendjemandem.
Machen Sie dann regelmäßig?
Und nicht gerade am ersten Reflex folgen und widersprechen und sagen, nein, du meinst doch und so ist es, sondern einfach mal hören. Und das ist manchmal wie Folter. Einfach nur noch mal hören und spüren. Ich finde das wirklich etwas lässig.
Hättest du das Ritual eine Art?
Nein, ich bin nicht so ein Freund vom Ritual, aber wir haben es schon gemacht.
Mit Regeln?
Mit Regeln. Unbedingt immer 15 Minuten der eine und der andere.
Fast 15 Minuten am Stück?
Roger, das Ganze geht, wenn man es orthodox macht, so lange wie in einem Fußballmatch. Aber, aber ich sage nochmal, ich weiß es. Nein, aber wir alle in dem Film haben wir das auch ein bisschen persifliert. Das ist nicht eins zu eins, was wir leben. Unsere eigene Familie ist nicht interessant genug für einen ganzen Film.
Ja, klar.
Das
wird
ein bisschen erfunden.
Also, man weiss, Movies have to be larger than life.
Ja, genau.
Ist ja klar. Aber eben, zum Beispiel die Situation, wo er sagt, ich brauche eine Auszeit. Hast du auch schon erlebt?
Habe ich auch schon erlebt. Also ich kann das. Ich werde mich auch da. Roger, ich werde mich auch outen, wenn ich nicht ab und zu einen Ayurveda-Kur tatsächlich ich, Erik Berkraut, nicht Michi im Film würde machen.
Wo machst du deine Ayurveda-Kur?
In Spanien. Ich finde, ich habe einen wunderbaren Ort, Porzalvi. Ich würde jetzt nicht, ich fände das ein bisschen eigenartig, im Flieger zu steigen und Umwelt zu verpesten, um dann irgendwie in Indien plötzlich loszulassen. Das ist mir sympathisch,
aber nach
Nordspanien zu fahren.
Oder was? Gehst du mit dem Auto nach Spanien?
Nein, Roger.
Nur weil du dich jetzt so puristisch hast wollen geben, wegen dem Flüger steigen.
Nein, mit der Eisenbahn
fahren. Mit der Eisenbahn.
Und das ist sehr schön. In Lyon umsteigen und dann kommt man weg.
Und wie lange gehst du denn am liebsten?
Einmal bin ich 3 Wochen gegangen.
Allein?
Dort habe ich es wirklich dringend nötig gehabt. Und jetzt bin ich kürzer gewesen. Jetzt habe ich es nicht mehr so nötig gehabt.
Aber ich habe das auch gemacht. Ich bin eben im Flüger gestiegen. Ich bin eben schon in Indien. Und zwar mehr als einmal. Und muss man schon noch irgendwie das können aushalten. Also die Art die Einsamkeit und die Ruhe und das abgesondert sie eigentlich von allen Aktivitäten.
Also ich muss auch sagen, das Konzept, das wir leben, praktisch beide verdienen. Ich mache einen Beitrag zum Geld bei den Berufen, die wir haben, Schriftsteller, Filme machen. Gut, wir haben auch ein bisschen Institutionen
geschafft. Wie im Film auch?
Ja, absolut. Das finde ich.
Zufälligerweise.
Wie rein zufälligerweise. Das finde ich wirklich, das finde ich heavy. Mhm. Und das ist anstrengend. Ich bin auch nicht ideologisch für das 50-50. Mhm. Weißt du, das muss individuell sein.
Eben, aber individuell heisst bei euch, dass die Frau mehr macht.
Das hast du in der Schweizer Illustrierten gelesen.
Nein!
Das heisst,
wenn du sagst, ich bin nicht für 50-50, heisst, du bist froh, wenn du nur 20% machen musst.
Nein, unser Grunddeal, lass mich da humorlos ernsthaft
antworten, Roger.
Tatsächlich ist unser Deal, jeder bringt gleich viel Geld heim für das Familienunternehmen. A priori schafft jeder gleich viel im Haushalt und hat sich um die Kinder auch gleich viel kümmern.
Das ist Theorie. Und Praxis?
Praxis ist nicht so planetenweit entfernt von der Theorie.
Okay,
aber tatsächlich ist Ruth eine unglaublich tüchtige und schnelle und effiziente Hausfrau und kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen, dass das ganz genau stimmt, leider.
Gut, also, im Film aber muss sie das machen und ist total überfordert und sie will noch in Politik einsteigen und noch gewählt werden.
Genau. Mhm.
Ist das eben auch ein Zeichen von der heutigen Zeit, dass Frauen, die sagen, ich bin so völlig überfordert, dann trotzdem noch irgendwelche zusätzliche, was soll ich sagen, Befriedigung und Anerkennung in der grossen, weiten Welt suchen?
Das kann ich nicht so allgemein beurteilen. Aber es gibt einen Stress für uns alle, alles im Griff zu haben, einen super Body zu haben, kein Problem zu haben bei der Arbeit. Und unser Film ist auch ein Manifest, menschlich, allzu menschlich, dass es halt nicht immer so gelingt. Und ich finde auch die Familien, die gegen aussen, ich meine, einmal im Monat sehen wir im Fernsehen irgendein Netzhaus in der Vorstadt und Nachbarn sagen, es war so eine nette Familie gewesen und dann erfahren wir, der Vater hat irgendwie Familie ausgelöscht. Ich glaube daran, dass man auch zulassen und zeigen kann, gewisse Brüchigkeiten und dass es vielleicht gesünder ist am Schluss.
Also, wir reden jetzt über das, was du da vorher so ein bisschen so schnöde mir unterstellt hast, über das Geld. Ihr habt das, glaube ich, mit Crowdfunding finanziert?
Nein, wir haben einen wunderbaren Wettbewerb von der Zürcher Filmstiftung, der Fast Track heisst, wo man mit sehr wenig Geld schnell Projekte machen und dann noch ein bisschen dazu.
Wo vor allem finden, junge Talente gefördert werden.
Vor allem jungbliebene Talente, die das Gefühl haben, sie haben noch nicht alles gemacht im Leben, was sie wollen machen.
Und die haben das Geld reingeschossen?
Ja, das ist, wir haben es mit sehr wenig Geld gemacht. Also ja. Wir haben nichts verdient, bis jetzt.
Ja, aber eben, es ist also...
Aber er kommt in Deutschland ins Kino, in Österreich ins Kino.
Grossartig?
Ja, und unsere Söhne...
Hast du
ihm
einen Nerv getüpft?
Ich glaube schon, ja. Ja, unsere Söhne, ja. Übrigens, nur das nochmal, unsere Söhne freuen sich irrsinnig darauf, sich selber zu synchronisieren. Sie haben Spass, sie haben das gecheckt.
Und können sie das auch?
Ja, ich habe mich selber einmal im Film «Der Erfinder» von Kurt Gloom mit dem Bruno Ganz selber synchronisiert.
Ein interessanter Film.
Und ich finde es ganz schwierig, sich selber zu synchronisieren. Ich habe das immer, wenn das Licht angeht, und dann muss man das... Aber sie trauen sich das zu und ich glaube, sie werden das...
Okay, also nochmal, damit man es wirklich nicht vergisst, der Film heisst «Die Eltern». Läuft jetzt im Refrain von, wie du gesagt hast, im Movie. Und du hast aber noch andere Filme gemacht. Wichtige Filme, Dokumentarfilme und eindrückliche Filme. Über die reden wir jetzt auch noch. Das müssen wir natürlich auch nicht auslassen. Was kommt als nächster Musiktitel?
Da steht, ich habe doch gefunden, Schweizerdeutsch, es sollte auch etwas sein. Es ist nicht sehr originell, aber ich liebe das Lied.
Nein, überhaupt nicht originell.
Nein.
Bringen so viel.
Hemmungen von meinem
Mann. Aber du hast keine Hemmungen gehabt, so viel von dir zu zeigen. In letzter Zeit ist das eine Art ein bisschen Therapie jetzt für dich. Buch und Film und Erik 360 Grad.
Ja, ich würde keinen Gegensatz sehen zwischen Therapie. Ich mache das nicht für mich. Mhm. Ich nehme mich als Beispiel. Ich finde mich nicht so wahnsinnig interessant, dass ich über mich würde das Buch schreiben.
Aber du machst es.
Man ist ein Beispiel.
Ja, klar.
Ich bin ein Beispiel, was meine Eltern... Eigentlich finde ich das Buch, das ich geschrieben habe, könnte fast jeder schreiben. Wer sind meine Eltern gewesen? Wie sind sie zusammengekommen? Warum bin ich da?
Du hast einfach eine speziellere Geschichte zu erzählen. Oder?
Ich weiss gar nicht, ob es so spezielle und unspezielle Geschichten gibt am Ende. Das ist doch auch ein Teil von unserer Berufserfahrung. Wie man eine Geschichte erzählt, ist derart wichtig gegenüber dem, was die Geschichte ist.
Gut, und du hast eben, kann man sagen, deine Hemmungen überwunden.
Es gibt Leute, die würden alle die Wege nehmen. Ein Lied vorsingen, so wie ich jetzt hier. Hey, singen um keinen Preis, nein, Pütis, nein. Weil sie Hemmungen haben. Sie wären vielleicht gern im Grund genommen frech. Und denken, das sei ihr grosser Pech. Und es lastet auf ihnen wie einen schweren Stein. Dass sie Hemmungen haben. Ich weiss, das macht einem heiss, verschlägt einem die Stimme. Doch dünkt sie manchmal schon, sei nicht so schlimm. Es ist gleiches Glück, auch wenn mir's gar nicht weh, dass wir Hemmungen haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen, nee. Dass wir Hemmungen haben. Man stellt sich die Männer vor, wenn's anders wär. Und es käme ein hübsches Mädchen daher. Jetzt schauen wir doch höchstens chli auf B, weil wir Hemmungen haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmungen haben.
Bei mir ist der Erik Berghaut. Du hast ein paar eindrückliche Filme gemacht über den Michail Khodorkovsky, einen der wichtigsten Oppositionellen in Russland, aber auch über die Anna Politkovskaya, eine Journalistin, die ermordet worden ist. Erzähl mal kurz über deine Begegnungen mit der Anna Politkovskaya.
Du warst an der Berliner Premiere, fällt mir gerade ein. Mit der Catherine Deneuve habe ich dort hineinspazieren, wo die französische Stimme gemacht hat. Ich habe mehr oder weniger durch Zufall 2003 junge Tschetschenen kennengelernt, die in der Schweiz im Austausch waren. Und die haben erzählt, was in der russischen Teilrepublik passiert, in diesen zwei Kriegen, was für eine unglaubliche Grausamkeit, abgeschieden von der Weltöffentlichkeit, weil die Russen haben keine Journalisten reingelassen. Das hat nur eine Handvoll gegeben, die berichtet haben von dem, wo Teil Leute einen versuchten Genozid genannt haben. Eine ist Anna Politkovskaya, die habe ich kennengelernt in einem Film über tschetschenische Frauen, die probiert haben zu dokumentieren, was passiert, wie sie gehofft haben damals. Es gibt irgendwann ein Tribunal. Das gibt es natürlich nicht, weil der Sicherheitsrat von der UNO müsste das beschliessen. Dann ist die Anna
Und dort haben die Russen natürlich das Veto.
Dort haben die Russen das Veto, so ist es. Und dann ist Anna ermordet worden und ich habe sehr viel Material aus dem All, weil das ist ja beim Dokumentarfilm anders als so, wie wir jetzt reden. Du hast 50 Stunden Material und aus dem destillierst du 90 Minuten. Und ich kann das wie eine Art, ich kann nicht sagen, dass ich befreundet war mit der Anna, aber wir haben doch einen Kontakt hat gehalten bis zu dem Moment von ihrem Tod. Und ich habe es schon als eine Art Verpflichtung aufgefasst, dann den Film zu machen, wo so mir ein Werk gegangen ist, auch um ihre Familie. Ich habe sie auch nicht auf den Sockel gehoben, weil das ist sehr komplex gewesen, auch für ihre Familie, wie sie sich exponiert hat, weil sie zum Teil ein ruhiges Leben führen. Und für sie ist das eine Mission geworden. Dass sie ist Journalistin gewesen und sie hat eigentlich den Journalismus verlassen, indem sie Aktivistin geworden ist. Und sie also, hat einen Verlag.
Sagt man anwaltschaftlicher Journalismus?
Ja, eben, ich wollte es gerade sagen. Einerseits hat sie einen Verlag und andererseits hat sie auch den Kern vom Journalismus erfüllt. Weil ich finde, Journalismus, der sich nur versteht als technisches Dealen von Nachrichten, ist eigentlich nicht, was Journalismus wirklich sein sollte.
Aber was ist das für ein Land, wo die Journalisten umgebracht werden? Weil sie ist ja nicht die Einzige, die im putinsche Russland umgebracht worden ist.
Wo ich den Film gemacht habe, der erste Koko die Taube aus Tschetschenien, dann Letter to Anna, habe ich gedacht, Wladimir Putin und seine Überzeugungen gehören bald der Vergangenheit an. Weil ich bin eigentlich ein Optimist. Ich glaube, dass Menschenrechte werden siegen, dass Zivilgesellschaften, auch wenn jetzt die Demokratiemüdigkeit in vielen Ländern sehen, ich glaube, mittelfristig werden die siegen. Und ich habe damals gedacht, der Putin ist ein Auslaufmodell. Ich hätte mir nicht träumen lassen, wie die Geografie jetzt aussieht, dass der Putin, wenn du so willst, noch den Vorteil hat, dass er berechenbar ist gegenüber seinem Antipod in der anderen Supermacht.
Dem aber auch natürlich strategisch und taktisch total unterlegen ist.
Absolut.
Andere, ich meine.
Ja, absolut.
Und der Putin ist der viel cleverer, oder?
Der Putin ist der einzige Führer von einem grossen Staat, der in den letzten 15 Jahren eine klare Strategie verfolgt hat. Und in Syrien sehen wir jetzt gerade, wo das angeführt hat.
Genau.
Das unterscheidet ihn von allen anderen. Da kann man total gegen ihn sein. Aber die beiden haben natürlich in der Auffassung, dass sie selber und Staatsinteressen identisch sind, sind sich der Putin und der Trump sehr ähnlich. Sie machen keinen Unterschied. Das sieht man jetzt ja gerade auch mit dem Trump. Und sie führen das eigentlich eher wie ein Mafia-Boss ihres Land, oder?
Aber kann der Putin überhaupt darum je zurücktreten und sagen, meine Amtszeit ist vorbei? Oder muss er Angst haben, dass dann alles passieren kann mit ihm?
Ich meine, das ist ja eine grosse Frage. Früher haben, in der Sowjetzeit haben die Herrscher immer ihre Nachfolger besorgt und haben mit dem ein Abkommen gemacht, dass sie nie vor Gericht kommen. Und auf das warten wir ja beim Putin schon seit vielen Jahren. Aber so, weißt du, so einen Kenner. Ich habe einfach 3 Filme gemacht am Ende und bin dann manchmal lese ich Biografien und sage, das ist der Russland-Spezialist. Ich bin gar nicht Russland-Spezialist, sondern ich bin über die Menschenrechte da reingekommen. Und ich, die russischen Oppositionellen haben sich ja immer wieder geirrt. Sie haben immer wieder gesagt, es bricht ein.
Khodorkovsky, den Film hast du auch noch gemacht.
Genau.
Der ist ja jahrelang, glaube ich, 12 Jahre oder so im Gefängnis gewesen. Ist rausgekommen, ist dann in die Schweiz gekommen. Ja, genau. Der lebt, glaube ich, in London.
Genau.
Ich habe auch gehofft, dass er etwas verändern kann.
Ja, oder der Garry Kasparov hat schon vor 15 Jahren gesagt, das System bricht zusammen. Ich wollte übrigens auch einen Putin-Film machen. Mhm. Ich habe jemanden getroffen in Zürich, er hat einen sehr guten Freund, der mir sogar auf seine Geburtstag eingeladen ist. Ich habe sozusagen ventiliert einen Vorschlag.
Schweizer? Ein Schweizer,
ja.
Ein bekannter
Schweizer, ja.
Kann man den Namen Schweizer sagen?
Nein, ich würde lieber nicht sagen.
Schade.
Nein, und ich habe an Putin wirklich ein Konzept vorgelegt. Ich filme 24 Stunden, was sie machen. Ich darf ihnen jede Frage stellen. Ich mache jeden Kommentar. Ich komme mit dem auf Moskau. Wir schauen es zusammen an. Wir filmen, wie sie es anschauen. Mhm. Sie sagen, was sie denken. Aus dem heraus wird der Film gemacht.
Und das hast du nicht können machen? Nein. Oliver Stone hat es können machen?
Da haben sie mir gesagt, das ist schon jemand anderer dran. Das ist der Oliver Stone. Da kann ich mich natürlich nicht ganz vergleichen.
Aber der ist natürlich ideologisch
viel affirmativer.
Viel ja, der Oliver Stone ist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist ja ganz klar.
Du hast völlig recht. Aber das war sehr naiv von mir, der Vorschlag. Mhm. Weil da geht es ja nur um Strategie und Macht und PR. Da geht es nicht um, was ist wirklich wahr.
Okay, aber da bist du nicht sehr optimistisch, dass eben das, was du sagst, Menschenrecht, Demokratie, Meinungsfreiheit, dass das bald in Russland einzieht? Weil im Moment sieht es eher schlechter aus als noch vor 10 Jahren.
Das ist schon eigentümlich. Aber ich muss auch sagen, ich gehöre zu den Leuten in den USA, gibt es ja Leute, die haben Kranksymptome mit Trump. Und ich muss sagen...
Stadtviertel sind langgelegt und alle kennen zum Psychiater. Die haben ja Hochsaison in Amerika.
Aber ich muss sagen, ich ärgere mich auch über den grossen Raum, den Donald Trump in meinem persönlichen Leben einnimmt. Ja, es ist total ärgerlich, aber
ich
es ist...
Ich bin auch infiziert. Ich bin total infiziert. Und wenn ich habe eine Zeit lang gemerkt, ich tue viel mehr Zeit investieren in Federer. Da hat er viel zu viel gemacht. Aber in Putin noch 10-mal mehr. Nein, nicht in Putin, in Trump, nein, sorry.
Ich weiß nicht, woher ich das nehme ganz genau, aber ich habe eine Art von Optimismus. Aha. Nein, wirklich. Also ich meine, die Welt macht Angst. Das zurück zu unserem Film. Die viele Freiheit macht vielen Jungen Angst und sie bringt aber auch viele Ältere dazu, für reaktionäre Konzepte sich zu entscheiden oder gar für fremdenfindliche oder nationalistische. Ich glaube, es hat viel mit Angst zu tun. Ich glaube einfach daran, mittelfristig, dass man sich besser fühlt, dass man besser durchatmet.
Aber wieso denn?
Und die Schweiz hat ja ganz viele Zeichen auf dem. Ich will das vielleicht noch sagen, wie du immer so irgendwie ein bisschen mich rot-grüne Lager, willst du parkieren und so weiter. Ich finde, aber ich finde, die Schweiz hat so viele Trümpfe, auch das manchmal ein bisschen schwerfällige System und das tue ich sehr wertschätzen.
Aber andererseits, und das kommt im Film eigentlich auch raus, die Jugendlichen von heute, die haben nicht mehr so eine optimistische Weltsicht, und zwar aus guten Gründen, oder? Mhm. Nicht nur Klima, sondern auch wirtschaftlich etc. Wie wir es hatten. Bei uns war alles möglich. Und die sind unter dem Druck, dass es kann eben noch viel schlechter werden.
Erstens das. Und ich glaube, sie haben das Gefühl, braucht es mich denn überhaupt? Und das für was braucht es mich? Die Welt scheint ja derart fertig gedacht zu sein. Ich glaube, das ist ein Challenge.
Und alle die Vorhersagen über Roboter, Artificial Intelligence etc. wahrscheinlich alle total übertrieben, weil Maschinenstürmerei haben wir auch irgendwie überstanden.
Von dem her nehme ich, sagen wir, die doch intensiven Reibungen, die wir durchaus auch hatten, im realen Leben mit unseren Söhnen, die jetzt aber fiktional anders sind, die doch intensive Reibungen nehme ich als ein Zeichen von Vitalität. Und würde man sich dann Kinder wünschen, die nicht heftig pubertieren, die sagen beim System, hallo, da bin ich. Ja, ich bin wie ein kleines Rädchen im System. Ich habe mir es manchmal gewünscht, sie werden ein bisschen angepasst, als Musik ist da. Und das hätte ich nicht erwartet.
Heftig pubertieren muss also nicht sein, muss ich ehrlich sagen.
Sicher?
Nein, also unsere Tochter, die hat nicht heftig pubertiert. Und ich habe das also nicht vermisst. Und, wir haben uns auf eine andere Ebene. Jetzt unsere jüngste Tochter haben wir uns können verständigen, ohne da jedes Mal alles gross austragen und schauen, wer ist oben,
aber,
wer ist oben.
Aber weißt du, uns sagen ganz viele Leute nach dem Film, die haben sich gern, die Person. Es gibt auch Familien, die auseinanderbrechen und das ist nicht unser Fall. Es geht einiges schief, aber nicht will keine Zuneigung.
Also, der Film heisst «Vier Eltern», der Mann heisst Erik Berghardt, hat noch einen Wunschgut und das ist was?
«Mon Légionnaire», Edith Piaf.
Das war der Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit, un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant pas mon destin, il est parti dans le matin. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, il mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.